Ich möchte auch einen guten Morgen. Ich finde schon, dass es morgen ist. Also ich bin noch nicht so lange wach. Und ich begrüße euch herzlich zum letzten Teil unserer Predigtreihe. Ich bin mal ein bisschen neugierig. Wer von euch war denn bei allen vier Teilen dabei? Wer hat alle vier Teile mitgekriegt?
Die vierte kommt erst.
Was denn? Also ja. Nochmal, Entschuldigung, ich habe das nicht gesehen. Nochmal. Wollte ich dann Fleißkärtchen verteilen? ich finde das super. Ich finde es super, dass wir diese Predigtreihe haben. Ich finde es super, dass ihr euch die gewünscht habt. Es ist ja so entstanden, dass ich über Apostelgeschichte 2 gepredigt habe und dann gemerkt habe, eigentlich könnte man eine Predigtreihe draus machen. Aber bis ich das nächste Mal dran bin, waren irgendwie 3 Wochen und dann habe ich gesagt, wenn ihr aber das irgendwie spannend findet, dann mache ich dann eine Predigtreihe raus. Und die Rückmeldungen waren so, dass wir zu dieser Predigtreihe gekommen sind. Und ich finde es total spannend, weil es ja um ganz grundlegende Sachen geht. Weil es ja um nichts Neues geht, sondern um Dinge, die euch als Gemeinschaft, behaupte ich jetzt mal, sehr bekannt sind, sehr bewusst, wo ihr viel darüber gehört habt, was ihr auch praktiziert. Und eigentlich hätte man ja auch sagen können, naja, komm, das sind eure Kamellen, das Schrecken, wir wollen irgendwie was anderes, was Neues. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht es tatsächlich manchmal so, dass ich so einen Inspirations-Overkill habe. Dass ich denke, oh, das ist ein super Buch, das könnte ich noch lesen. Oder von dem Prediger wollte ich mir noch 3 Predigten anhören, aber ich merke, das verpacke ich gar nicht. Ich setze ja nicht mal das um, was ich schon irgendwie einigermaßen verstanden habe. Und darum finde ich es total gut, dass wir uns mit den Basics beschäftigen, weil auch da die Gefahr ist, dass wir sie aus dem Blick verlieren. Oder vielleicht sie vernachlässigen. Bibel, Gebet, Abendmahl, Schrägstrich, Vergebung, Gemeinschaft. Kann sein, dass wir da gar nicht mehr so mitmachen oder das im Blick haben. Es kann aber auch genauso sein, dass wir es, sagen wir, aus dem Blick verlieren, weil wir das zwar praktizieren, aber eher so als religiöse Pflichtübung. Als To-Do auf der christlichen Liste. Jawohl, ich habe heute gebetet, check. Ich habe heute schon in der Bibel was gelesen, check. Und in Gemeinschaft hatte ich irgendwie auch Vergebung. Ja gut, kann man nachher nochmal drüber reden. Aber es hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun. Es hat nichts mit meiner Beziehung zu Jesus zu tun. Es ist gut, dass wir uns mit den Grundlagen auseinandersetzen, weil es auch gut ist, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was ist eigentlich mein Ziel im Glauben? Ich weiß nicht, wie oft ihr das so macht. Ich weiß nicht, ob ihr einfach so Glauben lebt, weil ihr es gewohnt seid. Ich finde es total spannend, sich immer mal wieder zu fragen, was ist eigentlich mein Ziel? Wir reden beim Glauben ja von einer Beziehung zwischen Gott und uns. Und ich vergleiche das gerne mit menschlichen Beziehungen und dann besonders gerne mit Partnerschaften, mit Ehen, weil die eben sehr intensiv sind. Kann man aber auch auf Freundschaften oder alle anderen menschlichen Beziehungen, familiäre Beziehungen beziehen. Wenn man sich eben mal fragt, was ist das Ziel in meiner, ich nutze jetzt mal das Bild der Ehe, was ist das Ziel in meiner Ehe? Wir haben ja viele Partnerschaften hier in unserer Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr alle ein Ziel habt dafür. Das kann ganz unterschiedlich sein. Manche Leute haben vielleicht das Ziel in ihrer Ehe, irgendwie es gut miteinander auszuhalten, gut klarzukommen, es nett miteinander zu haben und sich nicht allzu doll auf die Nerven zu gehen. Manche haben vielleicht das Ziel, die Kinder gemeinsam großzukriegen. Und wenn die dann groß sind, werden die Kartenleute unterstützen. Das ist ein Klassiker. So, das Ziel, Kinder gemeinsam großkriegen, das ist weg, wenn die Kinder ausziehen und plötzlich merkt man, oh, wir haben eigentlich gar keine anderen gemeinsamen Ziele. Was machen wir denn jetzt? Und dann passiert im Moment tatsächlich ganz viel Trennung in der Phase. Manche haben vielleicht das Ziel, nicht alleine zu sein. Ich werde sie besonders wertschätzen, weil es könnte jeder beliebige andere Partner auch an meiner Seite sein. Aber das Ziel ist, nicht alleine zu sein. Und manche haben vielleicht das Ziel, in ihrer Partnerschaft immer wieder neu aufeinander zuzugehen, miteinander zu wachsen, Leidenschaft immer wieder zu erleben. So wie ihr guckt, ist Leidenschaft jetzt nicht gerade das Wort, das in den Kopf geht. Leidenschaft miteinander zu erleben und immer glücklicher zu werden in der Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob das euer Ziel ist, aber wenn das das Ziel ist, dann überlege ich mir, was investiere ich eigentlich, damit das passiert? Oder was fehlt uns gerade? Oder wo sind wir irgendwie, wo gehen wir auseinander? Das ist jetzt schon ein ganz eigenes Thema, tut mir leid, aber nehmt das mal so mit und denkt da zu Hause drüber nach, das ist ja nicht das Thema der Predigt. Aber man kann es eben auch genauso auf den Glauben ziehen. Was ist mein Glaubensziel? Möchte ich was Schönes hören ab und zu mal? Was mir gut tut? Oder möchte ich irgendwie einen religiösen Teil in meinem Leben haben, den ich irgendwie so einbauen kann oder der vielleicht neben dem anderen Teil steht? Oder möchte ich einfach nette Leute treffen? Oder möchte ich Leidenschaft erleben in der Beziehung zu Jesus? Möchte ich meinen Glauben so leben, dass Gott mich immer wieder neu berühren kann und verändern kann, dass er mich erreichen kann und dass ich merke, dass Glauben und Leben gar nicht zu trennen ist, sondern dass das zusammengehört und dass mein Glaube mein Leben mit beeinflusst, und zwar positiv. Je nachdem, was für ein Ziel ich habe beim Glauben und in der Beziehung zu Gott, je nachdem, was das ist, danach investiere ich auch. Danach überlege ich, was fehlt mir denn gerade, was brauche ich denn, wo geht die Beziehung auseinander, was tut mir gut, dass die Beziehung zu Gott wieder eng wird. Das ist eine sehr lange Vorrede für dieses letzte Thema, das gebe ich zu. Aber es ist eben auch die letzte Predigt in dieser Reihe und deswegen finde ich das wichtig, das nochmal so bewusst zu machen. Denn es geht bei den Basics, über die wir uns Gedanken machen, über die wir hören, geht es eben nicht darum zu sagen, was macht man als Christin, als Christ eigentlich? Wie geht richtig Gemeinschaft leben? Sondern es geht eigentlich darum, was tut unserem leidenschaftlichen Glauben gut? Was tut unserer Beziehung zu Gott gut? Was schenkt Gott uns an Tools, sage ich jetzt mal neudeutsch? Was schenkt Gott uns an Möglichkeiten, an Schätzen, die wir nutzen können, damit unser Glaube lebendig, fröhlich, tief wird, schrecklich bleibt und nicht so bleibt, wer ist, sondern im Idealfall sich weiterentwickelt? Und diese Tools ging es in den letzten Wochen und um das Letzte geht es heute, das Gebet. Und ich habe jetzt bei Martina so ein bisschen rausgehört, du hast schon bestimmte Erwartungen, was so kommt und dann auch vielleicht auch andere Erwartungen. Und ich will erstmal alle eure Erwartungen enttäuschen und sagen, das wird ganz anders, als ihr denkt. Da bin ich mir sehr sicher. Ich habe das bei der ersten Predigt zu dieser Reihe gesagt, ich werde nicht so viele Bibeltexte haben. Der Bibeltext, um den es geht, ist Apostelgeschichte 2, 42. Und ich nehme mal die Luther-Übersetzung. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet. Und heute geht es um das Gebet. Und es wird keine krasse Bibelauslegungspredigt, sondern es wird vielleicht eher eine zeugnishafte Predigt. Ich werde euch viele Geschichten erzählen. Ich werde euch Geschichten erzählen aus meinem Leben, nicht weil es um mich gehen soll, sondern weil ich gemerkt habe, dass Gott mir viele Erfahrungen und Erkenntnisse mit und über das Gebet geschenkt hat. Und ich habe das Gefühl, es ist okay, dass ich das mit euch teile als Predigt. Und ich hoffe, dass ihr davon was mitnehmen könnt. Es geht nämlich beim Gebet letztlich in dieser Reihe, in diesem Satz, um Gebetsgemeinschaft. Es geht nicht um das persönliche Gebet, was jeder in seinem Kämmerlein für sich alleine mit Gott hat, sondern es geht um das Gebet, das wir haben, wenn wir zusammenkommen. All die Dinge drehen sich ja um Gemeinschaft. Und das Wort, was in der Apostelgeschichte 2,42 steht für Gebet, das bedeutet auch Ort des Gebets. Also wenn da steht, sie verharrten im Gebet, sie verharrten am Ort des Gebets, heißt das, sie haben gemeinsam gebetet. Und Gebetsgemeinschaften, ihr könnt mal auf eure Körperreaktion achten, lösen, dieses Wort löst bei allen Leuten unterschiedliche Reaktionen aus. Zwischen Pickel und Gänsehaut kann das alles Mögliche sein. Und deswegen möchte ich euch jetzt Geschichten erzählen. Meine Erfahrungen mit Gebetsgemeinschaften und ich fange an, mit einer Negativerfahrung, das sage ich direkt mal, ich glaube, da fühlen sich manche vielleicht auch abgeholt. Gebetsgemeinschaft in meiner Erinnerung, in meinem Leben, richtig bewusst als Gebetsgemeinschaft, kommt das erste Mal vor als Kind auf Jungschar-Freizeiten. Sonst haben wir das, ich komme aus dem ZVM, war dann in der Jungschar und im Kindergottesdienst in der Gemeinde, da haben wir Gebetsgemeinschaften nicht praktiziert, aber auf Jungschar-Freizeiten plötzlich, ich weiß nicht warum. Und dann saßen wir abends nach der Abendandacht mit 40 Leuten in einem großen Kreis und dann kam die Gebetsgemeinschaft. Und von Jahr zu Jahr, je älter man wurde, oder ich kann es auf jeden Fall für mich sagen, ich weiß auch von anderen, dass es denen auch so ging, je älter ich wurde, desto mehr hatte ich das Gefühl, okay, ich bin jetzt einer der Älteren, ich bin jetzt in der Pflicht, ich bin in der Verantwortung, ich muss was sagen bei der Gebetsgemeinschaft. Es wäre peinlich, wenn niemand etwas sagt. Und dann geht es los. Das Wetter. Danke für, und dann sagt Sebastian, danke für das Wetter. Ja, super. Okay, was, das Wetter war, wie war das Essen? War Spaghetti Bolognese? Super. Ja, danke für das Essen. Dann sagt Christian, danke für das Essen. Super, Essen ist auch jetzt ein Mist. Und der Druck wird immer größer und dann, was für, danke für die Gemeinschaft. Schnell rausgehauen. Keiner hat es vorher gesagt. Super, Pflicht erfüllt, gut gefühlt. Aber war das Gebetsgemeinschaft? Ja, da war Gemeinschaft und ja, das war auch Gebet. Aber das war nicht frei. Das hatte nicht wirklich etwas mit mir und ich behaupte mal mit uns Jungs zu tun, die da saßen, sondern das war fromme Pflicht, bei der wir das Gefühl hatten, wir müssen das erfüllen. Und meine Erkenntnis daraus ist, wenn Gebetsgemeinschaft Zwang ist, wenn es in der Gebetsgemeinschaft gar nicht darum geht, dass du wirklich irgendwie Teil des Gebetes und der Gemeinschaft bist, sondern etwas machen sollst und musst, dann ist diese Gebetsgemeinschaft im schlimmsten Fall hinderlich für den Glauben und für die Lust an Gebet und an Gemeinschaft. Im besten Fall nicht besonders förderlich. Kleiner Zeitsprung, großer Zeitsprung. Meine nächste bewusste Erfahrung, jetzt kommt übrigens noch eine positive Erfahrung, mit gemeinsamem Gebet, da bin ich dann schon in der Ausbildung, in der Malche. Und wir haben im Kurs, wir waren nur 6 Leute, wir hatten immer Gebetszeiten. Ganz früher war das jeden Tag, wir haben das ein bisschen aufgeweicht und ab und zu und wenn wir irgendwie ein Thema hatten. Und in der Zeit in der Malche hatte ich eine ganz schwere Lebenskrise, eine ganz große Verletzung. Und es hat lange gedauert, bis ich da irgendwie mit umgehen konnte oder rausgekommen bin. Und in dieser Zeit haben wir sehr viel als Gemeinschaft gebetet. Und in dieser Zeit haben meine Kursgeschwister sehr viel mit mir und für mich gebetet. Ich glaube, sie haben mehr für mich gebetet als wir zusammen, weil ich konnte oft nicht beten. Und sie haben auch gebetet, wenn ich zum 35. Mal mit dem gleichen nervigen Thema, was sie alle schon kannten, ankam. Sie haben trotzdem für mich gebetet und wir waren eine Gebetsgemeinschaft, weil es um mein Lebensthema ging. Also auch um die Lebensthemen der anderen, aber es ging um mich. Das war eine echte Gebetsgemeinschaft, weil es nicht irgendwas Aufgezwungenes war, sondern weil es ein Miteinander war und weil für das Leben gebetet wurde und ich habe gespürt, wie viel Kraft Gott durch diese Gemeinschaft im Gebet geschenkt hat und gegeben hat. Das war das Gegenteil von dem, was ich als Kind erlebt habe in Gebetsgemeinschaften. Und deswegen habe ich seitdem ein positives Verhältnis dazu. Und die nächste positive Erfahrung ist auch während der Ausbildungszeit. Ich war damals in einer Jesus Freak Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sehr freie Gemeinschaften, von der Form her, vom Inhalt sehr konservativ, von der Form her sehr frei. Wir haben keine Gottesdienste gefeiert, sondern Abhängabende in Jugendzentren oder an anderen spannenden Orten. Das war ganz locker, da durfte teilweise Bier getrunken und geraucht werden. Die Musik, und das war für mich eigentlich so das Wichtigste, die Musik war viel Gitarre, wenig Talent, viel Herz, laut und schrammelig. So wie das Leben auch ist. Und ich habe gemerkt, wow, es gibt Geistliche, auch wenn man das vielleicht, wenn man die Musik so hört, weiß ich auch, denkt man, was ist das Geistliche? Aber ja, es war geistliche Musik, es gibt fromme Musik, es gibt Anbetungsmusik, die mir gefällt, die mich trifft, die meine Musik ist. Und ich muss nicht irgendwelche Lieder singen, wo ich denke, oh ja, gut, der Text ist gut, aber die Musik ist eigentlich überhaupt nicht meins. Egal. Also wir waren auf jeden Fall an so einem Abhängabend. Ich habe in einer Band Musik gemacht und ich fuhr mit meinem Kursbruder Jan nach so einem Abhängabend nach Hause und plötzlich fängt er an zu reden und ich denke, der redet ja nicht mit mir. Ach, der betet. Er ist aber gefahren. Er saß am Steuer und hat plötzlich gesagt, Jesus, danke für diesen coolen Abend und das war so mega und so in dieser Ausdrucksweise auch. Und ich saß daneben und war erstmal total überfordert und wusste nicht so richtig was. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, ob ich dann auch was gesagt habe oder nicht, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, dass mir bewusst geworden ist, hey, das ist gerade eine Gebetsgemeinschaft. Und wir sitzen hier nicht und falten die Hände und gucken nach unten und sind ganz starr und steif, sondern wir sind gerade mitten im Leben und wir haben Gebetsgemeinschaft. Wir reden mit Gott auf ganz unkomplizierte, unkonventionelle und einfache Art und Weise. Und das war für mich wichtig, weil ich gemerkt habe, Gebetsgemeinschaft, es gibt keine Form, die man einhalten muss. Es gibt keinen Stil, der durchgezogen werden muss bei einer Gebetsgemeinschaft. Man kann beim Beten sogar die Augen aufmachen und betet trotzdem. Man kann auch entspannt sitzen und trotzdem beten. Und das ist auch nicht sofort ehrfurchtslos, sondern ich kann ganz ehrfürchtig im Herzen mit Gott reden und trotzdem eine entspannte Sitzhaltung haben. Als wir Mittwoch beim Kraftsprunggebet bei Martina waren, ich glaube, da hast du sogar auf dem Sofa mit ausgestreckten Beinen, nicht auf dem Sofa gelümmelt beim Beten, fand ich super.
Das geht in der Ecke nicht anders auch.
Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Okay, und wenn es nicht anders geht, ist auch okay. Aber es ist zwanglos, es ist kein Krampf, es ist kein Muss, es ist kein so und so, hier ist die richtige Anleitung zum Beten, so macht man das, dann hat das Gebet eine Wirkung oder eine Kraft. Sondern wenn ich die innere Haltung habe, wenn ich den Wunsch habe, wenn ich bereit bin, den anderen zu beten, vor Gott zu kommen, dann passiert da was. Dann ist es ein Miteinander, ein Teilen und es bringt uns als Gemeinschaft zusammen. Wenn wir uns vorher austauschen über die Themen, die uns bewegen, dann bringt uns das menschlich zusammen und es bringt uns mit Gott zusammen. Und das ist meine nächste Erfahrung. Wieder ein Zeitsprung, ich bin schon hauptamtlich in der Apostelgemeinde, in der Jugendarbeit und wir sind eingeladen mit Leuten aus verschiedensten Gemeinschaften und Gemeinden von der Deutschen Zeltmission, um eine Evangelisationsveranstaltung in Harburg zu planen. Und ich habe so ein Programm gekriegt und da stand mindestens zwei oder dreimal drauf im Ablauf des Tages Gebetsgemeinschaft. Dann machen wir diesmal eine Gebetsgemeinschaft. Wieso denn dreimal Gebetsgemeinschaft? Man kann ja eine Gebetsgemeinschaft machen, aber ich kenne die ja auch gar nicht. Ich mache doch nicht eine Gebetsgemeinschaft mit Leuten, die ich gar nicht kenne. Und dann waren wir mit bummelig 40 Leuten, vielleicht waren es auch 30, vielleicht ist 40 auch gerade die Zahl, die mir irgendwie bei allen Gruppen so in den Kopf geht, Jungschaft 40, Deutsche Zeltmission 40. Auf jeden Fall waren es viele Menschen und ich kannte davon zwei andere. Und dann war Gebetsgemeinschaft und ich musste mich wirklich überwinden. Aber es war eben auch klar, macht mal kleine Gruppen und wir beten für die Evangelisation, die noch gar nicht geplant ist. Wir beten dafür, dass Leute sich finden, begeistern lassen, mitzumachen, sich einladen lassen. Und wir standen da in 3er, 4er, 5er Gruppen. Und ich habe mit Menschen gebetet, die einen ganz anderen geistigen Slang hatten als ich, einen ganz anderen Gebetsstil, die vielleicht auch selbst gesagt haben, die würde ich so nie beten, aber wir waren so krass, so eng verbunden miteinander, da war das Gebet wirklich das, was uns zu einer kleinen, kurzen Mini-Gemeinschaft gemacht hat. Ich habe mich so stark mit ganz fremden Leuten verbunden gefühlt, Leute, die ich danach teilweise nie wieder gesehen habe, dass mich das nachhaltig geprägt hat und mich davon überzeugt, dass wir als Christen das Geschenk haben, den Schatz haben, dass wir mit anderen Christen, egal welcher Couleur, beten dürfen und dabei merken, dass wir in Jesus verbunden sind. Gebet schafft Gemeinschaft. Und letzte Geschichte aus meiner Geschichte. Ein kleiner Zeitsprung wieder, immer noch Apostel. Mittlerweile war ich im Erwachsenenbereich und wir planten einen Alpha-Kurs. Ganz super tolles Team, volle Begeisterung. Wir waren richtig on fire. Wir haben so Lust, Menschen einzuladen, Jesus kennenzulernen. Wir haben Lust, von unserem Glauben irgendwie lebendig zu erzählen. Und dann kam das böse C. Also nicht die CDU, sondern Corona. Genau, dann kam Corona und wir haben irgendwie nach dem Sommer versucht, mit den gegebenen Einschränkungen diesen Kurs durchzuführen. Das war sehr komisch, weil wir mit 12 Leuten über den ganzen Raum verteilt und egal, muss ich euch nicht erzählen. Und dann wurden die Einschränkungen nochmal doller zum Herbst und zum Winter und dann haben wir gesagt, wir lassen das. Das funktioniert nicht. Und wir fangen auch erst wieder an, wir lassen den Kurs ruhen, wir fangen erst wieder an, wenn wir das Gefühl haben, die Einschränkungen sind so, dass wir, oder nur noch so, dass wir wirklich auch Gemeinschaft erleben können. Und das war 1,5 Jahre später. 1,5 Jahre später. Die Leute, die beim Alpha-Kurs mitgemacht haben, die haben sich, als sie zugesagt haben, habe ich damit geworben, ja, das ist ein Projekt und wir treffen uns und im halben Jahr für was durch und danach seid ihr wieder frei und könnt euch neu entscheiden. Die haben sich jetzt für 2 Jahre verpflichtet. Nein, hatten sie nicht. Ich habe auch gesagt, wer möchte, kann natürlich daraus. Es haben aber fast, ich glaube einer nicht, aber fast alle anderen haben weiter mitgemacht. Und wir haben uns in dieser Zeit regelmäßig, jeden Monat oder alle anderthalb, 2 Monate online getroffen, uns ausgetauscht und miteinander gebetet. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal online miteinander gebetet hat. Auch das ist eine Überwindung. Das fühlt sich erstmal total komisch an. Aber das waren die besten Gebetsgemeinschaften, die ich je hatte. Dieses Team, was sich nicht live treffen konnte, wurde so miteinander verwoben. Manche Leute haben gesagt, also unsere Treffen sind für mich intensiver als meine Hauskreis. Und ich habe gemerkt, ich kann auch ganz anders miteinander beten, als ich immer so in meiner Vorstellungswelt präsent habe. Und Gott kann uns trotz Entfernung und trotz Internetverbindung miteinander verbinden. Wir können Gemeinschaft erleben, wir können unsere Anliegen vor Gott bringen und das hat eine Kraft, das schweißt uns zusammen. Und darum sind für mich Gebetsgemeinschaften oder Gemeinschaft, die betet, ist für mich in erster Linie ein großartiges Geschenk. Bei allen Dingen, wo wir uns überwinden müssen, wo wir merken, oh, mir fällt das so schwer oder oh, der sagt immer so schöne Wörter, so schöne Sätze, ich stammel mir da immer einen ab, das ist ganz egal. Bei allem, ich möchte gar nicht mal so beten müssen, sondern ich will auch mal die Augen auf oder ich will so. Das ist egal. Es liegt eine Verheißung im gemeinsamen Gebet, nämlich die Verheißung, dass Gott uns hört. Es liegt die krasse Verheißung im Gebet, dass wo zwei Leute sich einig sind im Gebet für das, was sie da bitten, das wird Gott tun. Das wäre nochmal eine ganze Predigt wert, darüber nachzudenken. Aber es liegt eine Verheißung im Gebet, dass Gott es nutzt, um uns näher zu ihm zu bringen und näher zueinander. Und wir wären echt dämlich, wenn wir diese Möglichkeiten nicht nutzen würden. Nicht aus Kampf, nicht aus Zwang. Nicht aus, du musst was sagen. Du musst für das Wetter oder fürs Essen oder für die Gemeinschaft beten. Sondern in aller Freiheit. Mit Kreativität. Gebetsgemeinschaft kann ja auch ganz anders sein als das, was wir so kennen. Ich glaube, da kann man einfach auch nochmal gemeinsam überlegen, was tut uns eigentlich gut? Wir wollen gemeinsam beten. Was brauchen wir? Wie können wir das gestalten? Aber ich sage das mal so ganz deutlich und vielleicht sehr klar, wir dürfen niemals aufhören, miteinander und füreinander zu beten. Ich habe jetzt viel von mir erzählt, von meinen Erfahrungen. Ich hoffe, dass Gott meine Erfahrungen nutzt, um in euch irgendwas anzuticken oder ja, euch einen Gedanken zu geben, auf dem ihr vielleicht noch rumkaut. Und ich wünsche mir, dass es nicht nur bei dem Thema heute so ist, sondern bei den ganzen vier Basisthemen, dass wir die als Gemeinschaft noch weiter bedenken. Ich werde euch mit Sicherheit in den nächsten Wochen irgendwie damit nochmal belästigen. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber ich möchte nicht, dass wir eine Predigtreihe haben und die ist dann zu Ende und dann kommt das nächste und dann haben wir einen Inspirations-Overkill, aber wir setzen die Basics nicht um, weil wir irgendwie denken, schaffe ich das nicht. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, ist nicht von mir, ist genug um mich gegangen. Die Geschichte kennt ihr vielleicht. Wenn nicht, ist gut, wenn ja, hört sie euch nochmal an. Die Geschichte handelt von einem Abt, der ein großes Kloster geleitet hat. Und da waren immer ganz viele Gäste und die waren schwerst beeindruckt von der Gemeinschaft. Und die haben gesagt, sagen Sie mal, wie funktioniert das eigentlich bei der Unterschiedlichkeit der Mönche, die hier rumlaufen, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche soziale Hintergründe, unterschiedliche Stärken und Schwächen und Vorlieben, wie kann es sein, dass es trotzdem so eine intensive Gemeinschaft ist, wie wir hier erleben? Und der Abt hält keinen theoretischen Vortrag, sondern sagt, ich möchte in einem Bild antworten, stellen Sie sich mal ein Wagenrad vor. Und ihr müsst euch das nicht vorstellen, ich habe das mitgebracht, ein kleines, damit es auch jeder sehen kann. Also guckt euch das Wagenrad an. Das besteht aus einer Felge, aus den Speichen und aus der Narbe in der Mitte. Und der Abt sagt, die Felge, das ist die Mauer, die uns zusammenhält, auf jeden Fall äußerlich. Die Speichen, das sind wir, die einzelnen Brüder der Gemeinschaft, die einzelnen Mönche. Und die Narbe, die Mitte, das ist Jesus Christus. Letztlich ist die Narbe das, was alles zusammenhält. Jesus ist der uns alle verbindet und uns zusammenhält. Und die Leute, wow, das ist ja toll, das haben wir verstanden, das berührt uns. Und der Abt sagt, ja, geht aber noch weiter. Die Speichen, die gehen alle zur Mitte. Und je mehr die Speichen zur Mitte gehen, desto näher kommen sie einander. Übertragen sind heißt das, je mehr wir uns der Mitte, je mehr wir uns Jesus nähern, desto näher kommen wir auch einander. Desto mehr können wir als Gemeinschaft zusammen beten, Abendmahl feiern, uns vergeben, Gemeinschaft erleben in all ihren Facetten und auf Jesus hören, die Lehre der Apostel. Ich finde das ein großartiges Bild. Allerdings hat jedes Bild auch Grenzen. Und um jetzt mal den Rahmen der Basics zu sprengen oder zu sagen, hey, wir haben uns jetzt durch die Basics schön mit uns beschäftigt, was ist für uns als Gemeinschaft wichtig, möchte ich den Rahmen jetzt einmal sprengen und sagen, was mich stört an diesem Bild, also wenn ich das Bild durchbuchstabe, das ist die Felge, das ist die äußere Mauer, denn es ist abgeschlossen, da kommt keine andere Felge dazu. Das ist eine schöne Gemeinschaft, die sich um Jesus dreht, aber gleichzeitig, also man kann sich auch um Jesus drehen und trotzdem irgendwie so um sich selbst. Aber als christliche Gemeinschaft haben wir keinen Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir zusammen sind, um unseren Glauben zu feiern und dadurch irgendwie auch uns selbst und zu sagen, ach, wir machen das schon alles ganz schön und wir fühlen uns ja alle ganz wohl und das ist kuschelig, sondern wir haben den Auftrag, rauszugehen, Zeugen zu sein für Jesus, für die Mitte, durchlässig zu sein, keine Mauer zu haben, sondern durchlässig zu sein, damit Menschen angesteckt werden können von der Leidenschaft, von der Liebe Gottes. Wir haben die Aufgabe oder vielleicht das Privileg, Gemeinschaft leben zu dürfen, die offen ist, die klare Mitteilung in Jesus, aber die keine Mauer um sich herum aufbaut, sondern offen ist für Menschen, die dazukommen, die näher zur Mitte kommen dürfen, die Gott dazu beruft. In dem Text in der Apostelgeschichte, nicht Vers 42, sondern später, da heißt es, es kamen jeden Tag so und so viele Leute dazu, die Gott, der Herr, dazu berufen hat. Und Leute, das ist auch Gottes Wunsch für uns hier in Bödensdorf, für unsere Gemeinschaft. Da draußen sind Leute, die Gott dazu rufen möchte. Vielleicht kennen wir die sogar schon. Ja, ihr wahrscheinlich besser als ich. Und ich wünsche mir, dass wir eine Jesusgemeinschaft sind, bleiben, werden, die Gemeinschaft erlebt und die erlebt, dass Menschen dazukommen, weil Gott sie ruft. Und weil wir in Jesus verbunden ganz viel miteinander aushalten und ertragen und ganz viel füreinander beten und leben können.